ARD.
Hallo zusammen, Zeit für neue Wissenschaft. Hier ist Fakt ab. Mir gegenüber sitzt Julia Nestlen. Hi Julia.
Hallo Eneas Roch, grüß dich. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich war jetzt ja ein paar Wochen nicht da.
Du hast Post bekommen.
Ich habe Post bekommen, ja. Wir haben ja mehrere Postfächer, die ihr immer anschreiben könnt. Unter anderem per Mail, Fakt ab, at swr2.de oder auch per Instagram und so weiter. Könnt ihr uns einfach erreichen. Und uns hat der liebe Yannick geschrieben. Er hat sich nochmal mit dem großen Wagen, großen Bären beschäftigt. Wir haben ja über Sternzeichen gesprochen vor ein paar Folgen mit Marie. Und sie hat erzählt, dass wenn sie morgens zur Schule gelaufen ist, sie das immer so als falsch rumme 7 gesehen hat. Und dann merkt sie, dass es ja doch richtig gedreht ist. Und Yannick möchte anmerken, dass beides richtig ist, weil ja aus unserer Perspektive sich der Sternenhimmel immer um den Himmelsnordpol dreht, der ja bei Polaris liegt, ne? Und deswegen drehen sich ja auch alle Sternbilder innerhalb eines Jahres einmal um. Und er hat uns sogar noch ein Bild mitgeschickt. Und er möchte sagen, dass er ein großer Fan ist unseres Podcasts. Und das freut mich sehr.
Das Bild muss mir zeigen. Ich konnte jetzt nicht so ganz folgen. Das darf niemand hören, bei dem ich vor Jahren mal in der Astronomievorlesung gesessen habe. Dass sich das dreht, das habe ich auch schon gemerkt. Aber was, also
wie er hat ein Bild mitgeschickt, wie sich das dreht, der Himmel. Und dass natürlich eine 7, die mal falsch rum ist, auch irgendwann mal richtig rum sein könnte.
Ach so, ja. Das ist klar.
Aber Eneas, was hast du denn Kurioses aus dieser Wissenschaftswoche mitgenommen?
Das hast du schön gefragt, weil ich was Kurioses mitgenommen habe und es ist auch aus der Wissenschaftswoche. Ob es Wissenschaft ist, das müssen wir gleich nochmal diskutieren.
Okay, dazu sind wir ja da.
Ein dänisches Immobilienportal rät diese Woche, vielleicht solltest du einen Umzug in Erwägung ziehen, falls du in einer Stadt wohnst, die nicht perfekt gewappnet ist für eine Zombie-Apokalypse.
Oh ja, okay. Wann ist denn eine Stadt nicht perfekt gewappnet für eine Zombie-Apokalypse?
Das haben die sich jetzt überlegt. Das waren einfach Kriterien, die denen so eingefallen sind. Die Idee ist eigentlich recht naheliegend. Die haben ja einen großen Datenbestand, den sie nutzen, um, ich vermute mal, Mietpreise, Immobilienpreise zu prognostizieren, keine Ahnung, aber so Sachen, die man halt als Immobilienportal braucht. Mhm. Und die haben die jetzt angeguckt unter dem Gesichtspunkt Zombie-Apokalypse, unter anderem, wie viele Menschen leben da wie eng zusammen, also Bevölkerungsdichte. Oder auch Zustrom von Touristen. Eine ganze Reihe von Kriterien, die sie in ich kann das gerade auf einen Blick nicht sehen. Also sagen wir, eine gute Handvoll Gruppen zusammengeteilt haben. Also einmal ist es, welche Region ist wie anfällig für Zombies, also Bevölkerungsdichte. Aber auch Anzahl der Krankenhäuser, Anzahl der Todesfälle und auch der prozentuale Anteil chronischer Krankheiten. Also wie fertig sind die Leute da schon ohnehin?
Okay, das sind ja eher so, sind doch eher Prädispositionen, wie wahrscheinlich es ist, dass Zombies entstehen, oder? Aber ich meine, wie sicher eine Stadt ist, hat doch auch bestimmt viel damit zu tun, wie verwinkelt sie ist oder so, oder?
Das haben sie jetzt konkret nicht untersucht, aber zum Beispiel, wie gut kann man sich da verstecken? Das Gegenteil von verwinkelt. Also durchschnittliche Haushaltsgröße, Anzahl der Wohngebäude, Waldfläche. Das sind so die Faktoren, die sie da vom Statistischen Bundesamt gezogen haben.
Okay, aber
frag ruhig.
Und wie sieht's mit Mainz aus, wenn ich jetzt mal so für einen Freund frage?
Ich habe mal geguckt. Sie haben insgesamt 400 Städte untersucht und Mainz liegt auf Platz 380.
Von?
Also 400. Ja. Nicht so geil, wenn es zu den Zombies kommt. Und mein Wohnort ist 350 von 400. Auch nicht so super.
Okay, aber wo wären wir sicher? Andersrum gefragt.
Platz Nummer 1 in der Eifel. Bitburg Prüm.
Okay, ist die Studie gesponsert von Bitburg Prüm?
Ich habe mich auch gefragt, warum kommt das daraus? Möchtest du auch wissen, wo es am schlimmsten ist?
Ja, bitte unbedingt. Dass ich da niemals
im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen.
Okay, ist also eine Anti-Kampagne gegen Gelsenkirchen, eine Pro-Kampagne für Bitburg-Prüm.
Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, Bevölkerungsdichte ist einer der Faktoren. Mhm. Ein anderer ist zum Beispiel Versorgung. Also die Zombies sind los. Wie überlebst du jetzt? Gibt es da Wasser? Gibt es da Vieh? Gibt es da Geschäfte, wo du Treibstoff, Werkzeuge, Waffen, Kleidung, Medizin plündern kannst, wenn du da kämpfen musst? Wie gut kommst du da weg? Also Verkehrsinfrastruktur und Anzahl der Fahrzeuge wurden mit einberechnet. Und dann noch, das finde ich total skurril, der Einflussfaktor Sicherheit. Wo hast du gute Chancen, dich zur Wehr zu setzen? Und das haben sie unter anderem ermittelt anhand folgender Einflussgrößen. Wo gibt es Waffen? Wo gibt es Militärstützpunkte? Und Anzahl der Kriminalitätsdelikte.
Hä? Okay.
Aha, da gibt es ohnehin schon viele Verbrecherinnen und Verbrecher, die wahrscheinlich auch noch viele Waffen haben. Da haben die Zombies schlechte Karten.
Okay, aber was ist jetzt der wichtigste Faktor bei einer ich möchte fast drüber lernen. Was ist das Wichtigste?
Ja, das wollte ich auch wissen. Wie werden die Faktoren da gewichtet? Denn man könnte ja fast denken, die Bevölkerungsdichte ist ein K.O.-Kriterium. Ja. Gelsenkirchen, super Infrastruktur, viele Krankenhäuser, viel mehr Lebensmittel als auf dem Land. Aber trotzdem letzter Platz. Also ich habe das Gefühl, die Bevölkerungsdichte ist das Kriterium schlechthin. Das ist leider keine Studie. Ich konnte nicht nachlesen. Und deshalb habe ich versucht, die Leute ausfindig zu machen, die diese Untersuchungen gemacht haben.
Sehr gut. Guter Journalismus.
Immobilienportal Rentola, keine Ahnung.
Klingt finnisch.
Nie gehört. Hat keine E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer. Sieht also sehr professionell aus. Und wenn du auf Kontakt klickst oder was auch immer, du landest immer auf einer FAQ-Seite, wo du gucken kannst, meine Abrechnung ist falsch, wie miete ich eine Wohnung? Kein Kontakt. Da habe ich gedacht, so nicht, Freunde. Ich habe gesehen, das Impressum gibt eine Postadresse in Kopenhagen her. Und dann habe ich eine Dienstreise, nein, also so gut sind wir doch nicht ausgestattet finanziell, aber als alter Recherchefuchs habe ich den Geschäftsführer des Mutterkonzerns ausfindig gemacht und angeschrieben. Und die E-Mail kam zurück, unbekannt.
Oh.
Also dachte ich, das ist hier hochgradig unseriös, das kann ich nicht mitnehmen. Aber tatsächlich, ich erhielt dann auf eine von den vielen fast blind abgeschickten E-Mails an verschiedene Personen, von denen ich geahnt habe, dass sie mit dem Laden in Verbindung stehen, eine Antwort.
Okay.
Und sie haben mir ein bisschen, ich sag mal, Kinderstatistik erklärt, was sie da gemacht haben und ein Screenshot von einer Excel-Datei mitgeschickt.
Toll.
Leider ist die Frage, wie ist das jetzt gewichtet, nicht beantwortet worden. Sie stellen sich jetzt tot, aber immerhin. Also, ohne näheren Einblick sehr schwer zu sagen, wie seriös jetzt diese Untersuchung ist.
Ja, okay, aber ich meine, man kann das ja mal mitnehmen und das nächste Mal, wenn man sich mit seinem Vermieter über den Mietpreis streitet, hat man vielleicht ein neues Argument in der Tasche.
Auf jeden Fall. Da könnte ich sagen, nee, das ist zu viel. Ich sehe gerade, es hat hier einen sehr krassen Zombie-Index, da müssen wir leider ein bisschen runtergehen.
Ineas, ich habe mich diese Woche intensiv mit Schwänen beschäftigt und das Erste, was ich über sie gelernt habe, ist, was für ein Geräusch sie machen. Hast du das gerade im Kopf?
Naht.
Nee, eher so ein Grunzen wie so ein Schweinchen. Also ich als Laie hätte jetzt nicht zwischen einem Schweinchen und einem Schwan unterscheiden können. Aber Grund dieser Story und meiner intensiven Beschäftigung mit Schwänen.
Krass ist, dass es zwei Tiere sind, die mit Schw anfangen.
Stimmt.
Da gibt es ja nicht so viele.
Und Schw und dann E. Ja, na, ja, vielleicht mehr gemeinsam, als wir denken.
Auf jeden Fall. Hochgradig korreliert, diese Viecher.
Auf jeden Fall habe ich mich mit ihnen beschäftigt und mit Heroin, weil in der Slowakei an der Grenze zu Ungarn haben ungefähr 200 Schwäne einen ordentlichen Morphium-Trip, sag ich jetzt mal. Die sind nämlich auf einem Mohnfeld gelandet und haben angefangen, sich da durchzufressen. Und die vergiften sich und kommen irgendwie nicht weg und scheinen ziemlich high zu sein. Es gibt Videoaufnahmen und die torkeln wirklich.
Fast wie Menschen, ja.
Ja, die torkeln über dieses Feld orientierungslos und die kommen einfach nicht weg und sitzen da wirklich seit Monaten fest. Und also ich weiß nicht, ob es richtig gut ist für sie oder ob sie eher einen richtig schlechten Trip haben. Also es sind auf jeden Fall leider auch schon ein paar an Überdosis gestorben. Deswegen denke ich eher, es ist ein Horrortrip, den die da haben. Aber also es ist wirklich absurd, weil man weiß nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall giftig, diese Mondpflanzen, die sie fressen. Wir können gleich drüber sprechen, was alles drin ist in diesen Dingern. Man weiß ja, aus der Mondpflanze kann man verschiedenste Sachen machen.
Nicht nur Mondstuten.
Nicht nur Mondstücke, ja. Nee, also man kann ja aus Schlafmohn, das habe ich auch gelernt, das ist eine und dieselbe Grundpflanze theoretisch, aus der man alles macht, ne? Morphin, Opium, Heroin, aber auch den Mohn, den wir in unsere Semmeln reinpacken und so weiter. Das ist alles, das ist der Schlafmohn. Das ist dieselbe Pflanze. Ich dachte, das ist eine andere Pflanze, aber es ist alles das Gleiche. Und dieser Mensch in der Slowakei baut eben diesen Schlafmohn an. Er baut aber einen Schlafmohn an, der einen relativ niedrigen Morphingehalt hat, weil es eben das Ziel ist, diesen Mohn, also beziehungsweise die Samen weiter zu verarbeiten. Ja, und der hat jetzt auf jeden Fall Ärger mit diesen Schwänen. Und also so viel, was man dazu lernen kann, also auch zu Chemie. Ich weiß nicht, wie tief bist du da drin, was so Alkaloide angeht und Opiate und so weiter?
Oh, Fangfrage fürs Bewerbungsgespräch. Da muss man aufpassen. Ich bin gar nicht tief drin bei Opiaten. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, geguckt, ob ich von einem Mohnbrötchen high werden kann.
Ja, das kann ich dir beantworten.
Ja, kannst du. Ach, ja, das kann ich dir beantworten.
Also bei den Schwänen wissen wir, war jetzt schlecht, beziehungsweise gut, man weiß es nicht so ganz, aber also kuriose Sachen.
Das war ja auch
Sachen.
Kein Mohnbrötchen. Also wenn du auf so einem Feld landest und dir die Rohzutat reinhaust in rauen Mengen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht gut ist, ja?
Ja, also die Menge ist so die Frage. Also es gibt dazu tatsächlich eine Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Und zwar, dass man maximal 4 Mikrogramm Morphin pro Gramm Mohn haben sollte. Und die maximale tägliche Aufnahmemenge wird empfohlen von 6,3 Milligramm Morphin pro Kilogramm Körpergewicht. So. Jetzt muss man das natürlich irgendwie
umrechnen. Ich gehe demnächst mal hier in den Backshop, da in so einem billigen Franchise und sage, entschuldigen Sie, wie viel Milligramm Morphin sind hier in den Mohnbrötchen?
Ja, ja. Deswegen hat der Verband für unabhängige Gesundheitsberatung das mal ausgerechnet. Und zwar für ein Stück Mohnkuchen, das enthält ungefähr 50 Gramm Mohn und kann 16,5 Milligramm Morphin liefern. Und wenn,
16?
Ja, wenn man jetzt sagt, dass der Mohn zu den Sorten zählt, die sehr hoch belastet sind mit Morphin. Also es gab eine Untersuchung und da wurde mal geguckt, so den Mohn, den wir hier so kriegen, was ist denn da so drin? Und das war eine relativ breite Spanne. Und sie haben dann eben gesagt, eine 60 Kilogramm schwere Person.
Ach, okay, du hast gesagt pro Kilo Körpergewicht. Ich dachte gerade, da war doch irgendwie Grenzwert 4 Milligramm und dann hat das Stück Kuchen schon 16, aber pro Kilo. Ja, ich wiege etwas mehr als 4 Kilo.
Okay. Ja, genau. Eine 60 Kilo schwere Person würde mit einem normalen Stück Mohnkuchen mit 50 Gramm Mohn 275 Mikrogramm Morphin pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Mikrogramm, ne? Und die tägliche maximale Aufnahmemenge sind 6,3 Milligramm. Also musst schon einiges an Mohn in dich reinschieben.
Kopfrechenaufgabe für euch zu Hause. Wie viel? Wie viel Mohnkuchen?
Stimmt. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Wir erwarten eure Zuschriften.
So machen wir das. Ja, also so viel mal zum wissenschaftlichen Teil. Ne? Ist eigentlich interessant, auch sich mal anzugucken, wie irgendwie Opium hergestellt wird. Das wird nämlich hergestellt, indem man die Pflanze anritzt. Ne? Das wird aus dem Saft gewonnen, der dann getrocknet wird und so weiter. Oder auch wie das Morphin und Heroin ist dann ja synthetisiert nochmal. Und eine Sache habe ich gelesen, die fand ich sehr kurios auch, weil wir ja schon öfter über Pilze auch gesprochen haben hier. Und zwar Rauchopium wird nochmal anders hergestellt. Und zwar, also Rauchopium, da wird der Dampf inhaliert. Keine gute Idee, Leute. Macht nichts mit Drogen. Randnotiz. Und zwar wird der fermentiert und mit dem Schimmelpilz Aspergillus niger hergestellt. Dadurch werden Nebenalkaloide zerstört. Ne? Also es gibt verschiedene Alkaloide. Davon ist eben das Morphium 1. Alkaloide sind einfach Stoffe, die eine Wirkung auf einen Organismus haben können. Und der Morphingehalt wird dafür erhöht. Und also vor allem mit diesem Schimmelpilz Aspergillus niger werden weitere psychotrope Substanzen entstehen. Und das ist eine dann ganz wilde Mischung.
Aha, das kann ich aber jetzt nicht selber kochen, ne? Also mit Hilfe von einer Mohnpflanze. Also das muss schon irgendwie, ist ein komplizierterer Prozess, das alles in Gang zu setzen.
Ja, vor allem Schlafmohn. Also hier in Deutschland haben wir den Klatschmohn, den roten Mohn oder irgendwie also so Ziermohn. Dieser Schlafmohn, der ist ja in Deutschland auch verboten anzubauen tatsächlich. Du brauchst eine Sondergenehmigung. Und das ist also das alles BTM, ne? Also
so,
Betäubungsmittelgesetz.
Oh,
mit dem normalen Mohn wird es ein bisschen schwierig. Also da hast du nicht die Konzentration, soweit ich mich da eingelesen habe, die du brauchst auf jeden Fall. Ja, aber Opium, also grundsätzlich viel Geschichte. Man kennt es ja irgendwie, die Opiumhöhlen und den Opiumkrieg und so weiter. Und auch die Römer haben schon mit Opium sich die Zeit vertrieben. Tonnenweise wurde da Opium in kaiserlichen Palästen gefunden. Also hat eine lange Geschichte, lohnt sich da mal einzulesen. Jetzt haben die Schwäne in der Slowakei damit ihre Erfahrung gesammelt, sag ich mal.
Und was macht man jetzt mit den armen Schwänen? Lässt man die jetzt einfach so lange da sitzen, bis der Stoff alle ist und die sich gegenseitig Beschaffungskriminalität vorführen?
Also die Schwäne werden teilweise von einer nahegelegenen Tierschutzklinik abgeholt und sozusagen ausgenüchtert oder in einen Entzug gesteckt. Nicht alle, einige sind auch verändert. Bei anderen habe ich gelesen, dass die wohl halt auch geschafft haben, aufzuhören, diese Mondpflanzen zu essen und auch schon ein bisschen weggeflattert sind. Aber ja, denen muss jetzt geholfen werden.
Schwäne sind ja ohnehin schon so aggro. Jetzt stell dir mal einen Schwan auf kaltem Entzug vor. Nee.
Ja, weil also das Einfangen von den Schwänen sah im Video ehrlich gesagt ganz nett aus. Könnt ihr mal übrigens checken, wir haben auf Solid Science, das ist der TikTok-Kanal von SWR Wissen, ein Video gepostet. Die haben die relativ gut fangen können, aber ja, wie sie dann aussehen, wenn sie auf Entzug sind sozusagen, wild, ganz zerstrubbelt bestimmt.
Vor 200.000 Jahren lebten die Neandertaler. Die hatten Kleidung, die haben sich Zelte aus Mammutknochen und Fellen gebastelt. Die hatten Steinwerkzeuge, die haben Feuer gemacht. Und sie waren vielleicht echte Cracks in Chemie.
Oh, haben sie auch Opium hergestellt?
Sowas Ähnliches. Sie haben Schwäne beobachtet und gedacht, cool, das möchte ich auch. Nein, die haben Klebstoff synthetisiert.
Ähnlich.
Ähnlich, ja. Das Zeug heißt Birkenteer, klingt jetzt erstmal nicht so megatechnisch, aber das findest du nicht einfach so im Wald, sondern das musst du herstellen. Und die Neandertaler haben das gemacht. Und bisher war sich die Fachwelt da nicht so einig, wie die das geschafft haben. Einige haben gesagt, na, vielleicht haben die ihn ja ganz zufällig so aus Versehen produziert, als sie Birkenrinde verbrannt haben. Aber jetzt gibt es eine neue Untersuchung aus Tübingen, die sagt, der Neandertaler Prittstift, der ist höchstwahrscheinlich unterirdisch hergestellt worden.
Okay.
Und unterirdisch macht man nicht aus Versehen. Das musst du schon absichtlich wollen.
Okay. Und weiß man, für was sie den benutzt haben?
Da kann man auch nur vermuten. Also man weiß es nicht. Vielleicht haben sie in der Kita gebastelt. Eher wahrscheinlich ist, sie haben Verzierungen angebracht an ihren Fellen, an ihren Zelten. Man kennt Steinspitzen, die sie auf einen Holzspeer geklebt haben. Also offensichtlich ein sehr haltbarer Klebstoff, ein Superkleber. Oder vielleicht haben sie es wie die Schwäne gemacht. Sie haben das Zeug geschnüffelt, sie haben das hergestellt, um sich den tristen Alltag zu vertreiben. Ich weiß es nicht.
Who knows, who knows. Aber okay, du hast gesagt, unterirdisch hergestellt. Und das ist jetzt mehrere tausende Jahre alt.
Ja,
unter der Erde. Wie hat man das jetzt hingekriegt, dass man wusste, ah, das war schon vorher unter der Erde?
Das ist eine spannende Geschichte. Die ForscherInnen, die haben zwei originalechte Neandertaler-Proben untersucht. Das sollte ich anders sagen. Das klingt so ein bisschen so, wie, als wäre es eben nicht originalecht, sondern ein billiger Fake. Also sie haben zwei Proben aus einer Neandertal-Fundstätte in Deutschland untersucht. Und sie haben das verglichen mit fünf verschiedenen Klebeproben, die sie selber nur für diesen Zweck hergestellt haben. Und zwar nach Steinzeittechniken. Unter anderem eine Kondensationsmethode oder auch sowas wie ein Doppelkessel-Destillierapparat, super Wort für Glücksrad, ich kaufe ein U. Und dann haben sie festgestellt, die Proben, die sie mit unterirdischen Techniken hergestellt haben, die hatten mehr von einem bestimmten natürlichen Polymer drin als die oberirdischen. Und bei den originalen Neandertal-Klebstücken, da war auch viel von diesem Polymer drin. Also Schlussfolgerung, die Neandertaler haben das wohl mit absichtlich geschaffenen unterirdischen, ich will jetzt nicht Laboren sagen, aber mit einer unterirdischen Apparatur hergestellt, wo, das ist der chemikalische Hintergrund, weniger Sauerstoff geflossen ist und deswegen die Reaktion da anders abgelaufen ist.
Alter, aber das ist ja richtig, richtig fortgeschrittenes Wissen, oder?
Absolut. Diese paläogeschichtlichen Menschen, die hatten vielleicht kognitiv doch ein bisschen mehr auf dem Kasten, weil die müssen diesen Prozess, ja klar, sie haben ihn vielleicht durch Zufall gefunden, dass es so geht. Aber dann haben sie ihn ja durchgezogen. Sie haben das also geplant und ausgeführt. Und das, was ich jetzt gelesen habe, was wohl besonders ein cooles Feature daran ist, ist, dass du nicht reingucken kannst. Also man muss sich das in seinem Kopf vorstellen. So, ich mache jetzt hier Feuer in der Grube, dann packe ich da meine Zutaten rein, Tür zu. Und dann passiert da was, obwohl ich es nicht sehe. Und das ist offenbar was Cooles.
Ich bin beeindruckt. Und wenn er dann noch gehalten hat, der Kleber? Hat er?
Sie haben den Kleber heute noch gefunden. Also der Kleber an sich hat sehr lange gehalten.
Ich habe nämlich hier, also ich habe hier so Schaumstoffplatten an der Wand und der Kleber hält überhaupt nicht. Das heißt also, das würde mich noch interessieren, wie erfolgreich dieser Kleber war.
Schreib doch mal nach Tübingen, ob sie dir das Rezept von dem Neandertaler Kleber verraten. Dann kannst du bei dir im Garten selber eine kleine Grube bauen und mal ein Stück Birkenrinde verbrennen. Vielleicht ist das ja der Megaklebstoff.
Ja, dann probiere ich mal, ob dieser Birkenkleber endlich meine Probleme hier in meinem Arbeitszimmer löst, damit bei den Aufnahmen von Fakt ab alles schön schalldicht ist, dass diese Schallabsorber hier mal halten.
Ich finde das auch cool aus einem anderen Grund. Man sagt ja oft immer, hier modern, toll, neueste Forschung. Wäre es nicht auch schön, mal sich auf alte Traditionen zurückzubesinnen und zu sagen, Fakt ab, möglich gemacht durch Neandertaler-Technologie.
Nur zum Abschluss noch zum Kulturteil dieser Sendung und zu Barden, also Humor im Mittelalter.
Oh.
Und zu Anglizistik.
Ja, klingt schon sehr kulturell.
Und der Killerkaninchen, aber dazu später mehr. Und zwar hat der Brite James Wade von der University of Cambridge die Texte eines historischen Comedians, also ne, eines Barden aus dem 15. Jahrhundert entdeckt. Und aufgeschrieben wurden die von einem Geistlichen, so ungefähr ne, 1480 oder so hat er es aufgeschrieben. Und dieser Geistliche...
Andere konnten ja auch nicht schreiben.
Der Rest konnte nicht schreiben, ja. Und dieser Geistliche, der hatte ein schweres Leben, er musste immer alles aufschreiben und er war offensichtlich auch... Heute würde man sagen Fahrer, wenn es zu Festen ging, weil in diesen Aufschriften steht auch, ich habe Roadie, das aufgeschrieben, denn ich war bei diesem Fest mal dabei und habe nichts getrunken.
So Fahrer. Oh.
Ja, so ein Fahrer. Und also es sind komödiantische Texte und in der Pressemitteilung steht, es ist ein komödiantisches Festmahl. Ich bin wirklich gespannt. Es gibt unter anderem die Story Schlacht von Brackenwet. Und also was da für Geschichten als unterhaltsam empfunden wurden, ich präsentiere dir mal eine. Es ist eine fantastische Kirchenmesse voller Fische und ein rauschendes Fest, bei dem Schwein, Fuchs und Hummel aufspielen. Wer spielt was, frage ich mich. Dann artet die Veranstaltung aus und die meisten Küchenutensilien landen in den Gerichten, Kellen in den Suppen, Krüge in den Törtchen und so weiter. Hahaha.
Ja, jetzt musst du aber auch ein bisschen fair sein, denn Humor funktioniert ja immer gesellschaftsabhängig. Ja. Ich habe in der Schule Götteranekdoten gelesen von Lukian, wo sich dann fiktive Götter, anders als andere Darstellungen über Göttertaten, war das tatsächlich reine Fiktion. Wo sich Götter sozusagen am Gartenzaun miteinander unterhalten haben. Ja. Und ich glaube schon, dass das im antiken Griechenland echter Schenkelklopfer war, sowas Freches, dass man sagt, oh, und dann sagt der eine Gott zum anderen und dann unterhalten sie sich über ganz banale Dinge aus dem Alltag. Ich glaube, das war jetzt vielleicht auch witzig, dass da, was war eine Kirchenmesse mit Tieren?
Ja.
Oho.
Ja.
Also.
Und Essen.
Frech?
Ganz frech.
Echt frech?
Ganz frech. Und es gibt aber natürlich eine weitere Story auch. Und bei dieser Story finde ich sehr interessant, das ist scheinbar, weil du sagst jetzt so, es ist immer so modeabhängig und zeitabhängig, da ist ein Motiv, was sich sehr lange gehalten hat im englischen Humor. Und zwar, die Story ist die Hasenjagd. Da versucht ein Haufen Bauern, einen Hasen zu jagen. Und dann gibt es ein Handgemenge und die Hunde sind auch dabei. Und am Ende kommen die Ehefrauen, um dann die Toten und Verwundeten in Schubkarren wegzufahren. Und dann kommt das Killerkaninchen. Kommt dir Killerkaninchen irgendwie bekannt vor?
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, von Ritter der Kokosnuss.
Genau, das hat sich bei Monty Python auch gefunden. Das heißt, dieses Killerkaninchen im englischen Humor hat die Jahre überspannt, bis heute plus minus. Monty Python ist ja schon ein bisschen älter. Und die Story dann ist drin, Jack Wade, der heißt lustigerweise fast wieder Forscher, ne? Also Jack Wade und James Wade, aber das nur am Rande. Was never so sad, blablabla, und es übersetzt, ich lese gleich die Übersetzung, Jack Wade war nie derart traurig, wie da, als der Hase ihm auf den Kopf trat, weil er ihm sonst die Kehle herausgerissen hätte. Naja.
Ich würde sagen, er hat die bessere Alternative erwischt.
Ja, ich würde auch sagen. Aber also dieser kleine Blick in die britische Komik wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Und das Killerkaninchen. Also Leute, zückt eure Blöcke und Bleistifte und rechnet mal aus, das mit dem Mondkuchen und wie viel und dies und das. Das fände ich jetzt wirklich sehr interessant. Ich mag nämlich sehr gern Mondkuchen. Ob es auch mit Mondschnecken geht oder ist es unabhängig davon? Oder wie viele Brötchen muss man essen? Schafft man überhaupt so viele Brötchen in einem Tag zu essen? Schreibt uns. Packt ab @swr2.de oder ihr findet Eneas Roch oder mich, Julia Nestlin, auch auf Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Und Sternchen. Sternchen müssen wir auch mal wieder ansprechen. Dürft ihr sehr gerne verteilen, da wo ihr uns hört, weil das ist ganz wichtig, damit andere Leute uns finden und wir in anderen Suchen angezeigt werden. Damit wir hier im Fucked-Up-Bereich, so, ne, wo wir uns alle immer so schön gemütlich machen, am Wochenende oder am Freitag, damit wir da immer noch mehr Leute werden.
Tschüss.
Tschüss.